hören auf den Predigtext für diesen heutigen Tag aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die ersten 11 Verse. Apostelgeschichte 1, 1 bis 11. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir heute Morgen hier zusammengekommen und danken dir, dass wir in deine Gegenwart hineintreten können. Danken dir für das, was du uns in deinem Sohn geschenkt hast. Wir danken für sein Sterben und Auferstehen. Und wir danken, dass er auch zu dir, zum Vater gegangen ist und uns jetzt vertritt. Wir danken dir, dass wir an dich glauben können, dass wir dich kennengelernt haben, lieben gelernt haben, dass du uns Glauben geschenkt und erhalten hast bis zu diesem Tag. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen hier zusammenkommen können, um Gottesdienst zu feiern, deinen Namen zu nennen, dich zu loben und zu wissen, dass du uns ein Wort geben möchtest, das von dir kommt. Wir, eine Gemeinde, wir leben von deinem Wort, wir leben von deinem Reden und wir bitten dich, dass du es auch heute Morgen uns schenkst, dass wir Hörende sind, mit ganzem Herzen, ganzem Kopf, ganzem Leben Hörende sind, die das aufnehmen, was dir, unserem erhöhten Herrn und Christus, wichtig ist. Wir bitten dich um deinen Segen für Bruder Heiko Grimmer, bitten dich, dass du ihn befähigst und bevollmächtigst für diesen Dienst heute Morgen hier in unserem Haus und für die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, miterleben und hören werden. Leg deinen Segen, das Wirken deines Heiligen Geistes darauf. Wir schließen unser Gebet, unsere Kinder und Jugendlichen mit ein, die in diesem Haus sind, in ihrem Kindergottesdienst, dürfen dich auch da bitten, dass du wirksam unter ihnen bist. Hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir in dir den ehren, der nicht nur der Gekreuzigte und Auferstandene ist, sondern auch dieser erhöhte Herr. Und dass wir nicht nur diesen erhöhten Herrn ehren, sondern dass wir auch in der Erwartung deines Kommens hier zusammen sind. Gepriesen, geehrt seist du, Anbetung gebührt dir. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, das ist ja eine gute Sache, dass weit über 100, 180, habe ich gehört, versammelt sind auf 4 Tage zur Kurzbibelschule. Das ist aber nichts gegen das, was hier berichtet wird. 40 Tage Kurzbibelschule. Und zwar mit Jesus selber. Da heißt es ausdrücklich, er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Leute, da hätte ich dabei sein mögen. 40 Tage von Jesus selber unterrichtet. Da braucht man kein Theologiestudium. Völlig überflüssig. Sondern der Herr selber schließt sein Wort auf. Schon wie das berichtet wird, was muss das für ein Nachmittag gewesen sein für die zwei da auf dem Weg nach Emmaus. Und dann kommt Jesus zu ihnen. Und dann heißt es, und er fing an, ihnen die Schrift aufzuschließen. Da hätte ich dabei sein mögen. 40 Tage Kurzbibelschule nach der Auferstehung Jesu. Übrigens, ich hätte noch an einem anderen Ereignis, brennend gern wäre ich dabei gewesen. Und das muss ich Jesus im Himmel unbedingt fragen, wie das war. Das war der Durchzug durchs Rote Meer. Das interessiert mich ganz brennend. Links und rechts die Wasserwände. Ich hätte gern mit dem Finger probiert, ob die flüssig sind oder fest. Ich freue mich auf die Ewigkeitsbibelschule, wenn Jesus uns das im Himmel alles auslegen und erklären wird. Thema dieser Kurzbibelschule mit den Jüngern vom Reich Gottes. Das ist das entscheidende Thema. Es hat begonnen mit der ersten Schöpfung, wo Gott gehandelt hat. Und jetzt, wie geht's weiter? Das ist die Frage der Jünger. Wann geht's los? Das ist unsere erste Überschrift. Die zweite, er macht los. Und drittens, wir gehen los. Wann geht's los? Es ist ja wirklich Entscheidendes geschehen. Das Kreuz Jesu, das zunächst alle Hoffnungen, alle Erwartungen, alles kaputt gemacht hat. Sie hatten ja vorher überlegt untereinander, die 12, wer wird Außenminister, wer wird Vizekanzler, wer sitzt zur Rechten und zur Linken, wer kriegt das Herrlichkeitsministerium. Und jetzt war alles aus. Da stirbt er elendiglich, verflucht vor aller Augen. Den hat Gott auferweckt. Den hat Gott auferweckt. Und jetzt sehen Sie den ersten der neuen Schöpfung. Die Auferstehung ist nicht nur Wiederbelebung, weitermachen. Dass da einer, der tot war, wieder da ist, das hat es ja vorher auch gegeben. Beim Lazarus zum Beispiel, der war schon halb verwest, das war schon ein gewaltiges Geschehen. Aber bei Jesus, bei seiner Auferstehung, geschieht noch einmal etwas völlig anderes. Den hat Gott auferweckt. Und jetzt steht er da, er ließ sich unter ihnen sehen als der Lebendige. Der nicht mehr in keinster Weise vom Tod gezeichnet ist, vom Tod, vom Vergehen angegriffen werden kann. Die Auferstehung Jesu Christi ist nur noch zu vergleichen mit diesem ersten Schöpfungsgeschehen. Gott sprach, es werde, und es ward. Da beginnt mitten in dieser vergehenden, kaputtgehenden Welt beginnt die Neuschöpfung. Das ist die Auferstehung. Da schafft Gott noch einmal ganz neu und endgültig. Es ist mir kürzlich an einer anderen Stelle aufgegangen. Dreimal eigentlich ist in der gesamten Bibel von Gottes Schaffen mit der Hand die Rede. Das erste Mal, als er uns Menschen gemacht hat. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und dann entstand der Mensch. Nein, Gott Gott nahm seine Hände. Er nahm den Humus, die fruchtbare Erde, und bildete den Menschen. Und das bleibt so. Psalm 139, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ist dir das bewusst? Du bist Handarbeit Gottes. Original. Und deshalb sieht keiner aus wie der andere. In jedem von uns steckt Gott seine ganze Kunstfertigkeit. Handarbeit Gottes. Da nimmt Gott die Hände. Das zweite Mal, als von den Händen die Rede ist, in Verbindung mit Gott, mit seinem Sohn, sie nagelten seine Hände ans Kreuz. Denkt einmal, der allmächtige, ewige Gott, aus dessen Händen alles geworden ist, der alles in Händen hat, jetzt lässt er sie ans Kreuz schlagen. Für uns. Und das dritte Mal, gerade an dieser Stelle, wenn von Gottes Händen die Rede ist, den hat Gott auferweckt in der Predigt des Petrus. Eigentlich ganz wörtlich, er hat die Knoten aufgelöst. Das schafft Gott noch einmal ganz neu. Gottes Neuschöpfung. Und jetzt sehen Sie den König des Reiches. Jetzt sehen Sie die Vollendung. Wisst ihr, wenn wir Jesus anschauen, ist ganz arg für uns wichtig, dass wir diese neutestamentlichen Berichte auch sehr aufmerksam lesen. Und zwar aus einem ganz schlichten Grund, so wirst du auch sein. So wirst du auch sein. Wir werden, so heißt es in 1. Johannes 3, 2, wir werden ihn sehen in der Vollendung, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Wir werden hineinverwandelt, hineingebildet, den neuen Adam, die Neuschöpfung Gottes. Das beginnt jetzt und hier schon. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das sieht man uns jetzt noch so nicht an. Sieht man noch nicht so. Aber in uns wächst der innere Mensch. Wir sind schon geprägt in unserem Gesamtpersonleben von diesem Neuwerden. Was will der Herr Jesus machen durch seinen Geist an dir und mir? Das ist keine Theorie. Er will dich verwandeln. Paulus sagt an anderer Stelle, wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Er redete mit ihnen, dieser Erste der neuen Schöpfung, von der Endvollendung, vom Reich Gottes. Es heißt in Lukas 19, als Jesus mit seinen Jüngern hinaufzieht nach Jerusalem und ihnen ausdrücklich sagt, jetzt geht's ans Kreuz, da meinten sie, es werde sogleich das Reich Gottes kommen. Es werde offenbar werden, aber nach der Enttäuschung am Kreuz, jetzt sind sie voll dabei. Sie glauben an Jesus, sie sehen das, er der Neue, er der Ewige. Das war auch nicht so selbstverständlich. als sie ihm zum ersten Mal, dem Auferstandenen, begegneten, Lukas 24, 31. Sie meinten, es wäre ein Geist. Nein, er ist wirklich. Er ist wirklich. Es heißt hier ausdrücklich, Lukas betont das, durch viele Beweise zeigte er sich als den Lebendigen. Als sie riefen, es ist ein Geist, da sagt er, können Geist essen und isst mit seinen Jüngern. Kann man einen Geist berühren? Er sagt zum Thomas, lege deine Hände in meine Seite. Er ist wirklich. Je mehr wir das Evangelium vergeistigen, umso blutleerer wird es. Umso blutleerer. Erzählt mir ein junger Mann, er war am Karfreitag, schon etwas war er im Gottesdienst. Und da predigt der Pfarrer, und dann sagt er, ja, das alles mit der Sühnevorstellung und Opfer, das ist alles jüdisch, das ist vergangen. Das kann man überhaupt nicht mehr sagen. Jesus ist gestorben, weil er die Todeserfahrung machen wollte. Was für ein Unsinn. Da hätte er nicht ans Kreuz brauchen, da hätte er warten müssen, bis er alt ist und von selber stirbt. Dann macht er die Todeserfahrung. Das sind alles so blutleere Formeln, wo nichts mehr rüberkommt, wo nichts mehr anzündet. Nein, er ist gestorben für unsere Sünden. Da lässt er seine Hände annageln. Je mehr wir vergeistigen, je mehr wir wegerklären, umso blutleerer wird das alles. Das Evangelium, der Glaube, das ist keine Ideologie, keine Heilslehre, keine Philosophie, sondern ist persönliche, tägliche Lebensverbindung mit dem auferstandenen Jesus. Hast du ihn heute schon erlebt? Hast du ihn heute schon erlebt? Erlebst du Jesus? Du heute Morgen aufgestanden bist du ihm so begegnet, dass du dein Herz gejubelt hat, Herr, ich danke dir. Du gibst mir einen neuen Tag. Du sprichst mir das zu. Du bist da. Du umgibst mich, du führst mich, du leitest mich durch diesen Tag. Leute, ist das denn selbstverständlich, dass ich heute Morgen glauben kann? Ist das selbstverständlich? Dass mir das gewiss ist im Herzen, ich habe Vergebung, Friede mit Gott. Ich bin sein Kind. Ich stehe unter seiner Leitung. Als Pfarrer wäre man ja übel dran, wenn man da aufwachen würde und könnte nicht mehr glauben. Ja, man müsste echt den Beruf wechseln. Weil ohne Glaube kannst du ja nicht predigen. Das geht ja nicht. Wir können nur danken dafür, Herr, dass ich glauben kann, dass du durch deinen Geist in mir gestaltest. Erlebst du Jesus? Und jetzt gar nicht vergeistigt nur, sondern ganz direkt. Erlebst du Jesus? Herr, heute Morgen brummt mir der Kopf. Ich habe echt Kopfweh. Ich weiß nicht von wo. Ich sage das dir und bitte dich, hilf mir hinein in diesen Tag. Erlebst du das? Er hat von den Indienbüchlein gesprochen. Dort ist das so eine Selbstverständlichkeit. dass die Brüder und Schwestern dort in ihrer Situation, dass sie mit allem kommen. Wenn der Sohn Gottesdienst ist, wie jetzt hier, und wir gehen nachher hinaus, dann kommen die Leute und der eine sagt, und dann legt man die Hände auf und betet über ihm. Und der andere macht, sie kommen mit allem ganz Alltäglichen. Der andere kommt und zeigt die offene Wunde, die er sich zugezogen hat, und bittet darüber zu beten. Und Jesus handelt. Jesus handelt. Erlebst du ihn? Mit dem, was du an Sorgen hast, wenn du da aufwachst und dann kommt dir das alles wieder, das Gespräch von gestern Abend, was dir dein Sohn erzählt hat, wo es in seinem Leben hakt und was er alles für Schwierigkeiten hat, und es hat dich tief bedrückt. Erlebst du Jesus, dass du es ihm abgibst? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Das ist die entscheidende Frage immer wieder. Je theoretischer dein Glaube ist, umso kraftloser dümpelt er dahin. Die Jünger erwarten Neues. Wenn sie jetzt fragen, Herr, wirst du jetzt in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Das ist die Frage, wann geht's wirklich los? Sie sehen mit diesem Jesus jetzt Zukunft. Wirst du das Reich aufrichten? Wird das jetzt alles sichtbar werden? Bricht jetzt die Vollendung an? Wir sehen es doch, erleben es mit dir. Zieh das uns jetzt alle mit hinein. Klasse, die Jünger erwarten etwas von Jesus. Sie erwarten eine herrliche Zukunft. Das ist ja heute nicht das allgemeine Gefühl. Was erwarten wir denn? Was erwartest du von der Zukunft? Gerade jetzt in solchen Krisenzeiten, das hört ja gar nicht mehr auf. Da löst eine Krise die andere ab. Und man bleibt ja nicht unberührt davon. Da habe ich kürzlich so in einer Beilagezeitschrift zur Zeitung kam so ein großer Werbeartikel für einen Finanzexperten und der schreibt, es geht alles den Bach runter. Also das, was wir erspart haben, unser ganzes Geld, geht alles futsch. Außer wir legen es bei ihm an. Er weiß einen Weg, wie wir dem entkommen können. Man grinst zwar ein bisschen drüber, aber im Herzen denkt man, tatsächlich ist das die Zukunft, dass das alles zusammenbricht. Diese Sorgen, diese Zukunft, es ist bezeichnend dafür, ist nicht nur eine Aschewolke vom Vulkan, sondern eine Aschewolke der Ängste und Sorgen legt sich immer drückender über diese ganze Welt. Man erwartet nichts mehr. Die Zeichen stehen auf Untergang. Ganz anders die Jünger, ganz anders wir Leute Jesu. Wir erwarten Herrlichkeit, wir erwarten Vollendung, wir erwarten Gottes Heilshandeln. Das Reich Gottes. Wir Christen sind die eigentlichen Optimisten in dieser Welt. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir warten, so sagen es diese beiden Engel, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Bis er vollenden wird. Darauf warten wir. Das ist unsere Hoffnung. Da besuche ich eine alte Frau. Ziemlich früh am Morgen wusste ich, kann zu ihr kommen, schon früh. Und da sitzt sie in ihrem Stübchen, voll angezogen, im Sonntagsstaat. Schönes schwarzes Kleid, weißer Kragen, richtig rausgeputzt. Und ich sage, ja, was ist heute Morgen schon los? Ja, sagt sie, Herr Pfarrer, ich bin heute Nacht aufgewacht. Und dann habe ich rausgeschaut aus dem Fenster und dann habe ich so ein helles Licht gesehen. Und dann habe ich gedacht, der Herr Jesus kommt wieder. Und dann habe ich schnell mein Sonntagskleid angezogen, weil ich ihm schön begegnen will. Herrlich, das ist Erwartung. Von den frommen Bauern in Korntal wird erzählt, dass wenn sie zur Feldarbeit gegangen sind und auf ihrem Acker tätig waren und es wird warm, dann haben sie den Kittel ausgezogen und im Osten hingelegt. Wisst ihr warum? Weil der Herr wird von Osten kommen. Und dann sagen sie, wir möchten ihm nicht ohne Kittel begegnen. Und sie springen nach Osten. Das ist Erwartung. So direkt. Wann geht's los? Die Jünger, die fragen, sie können es kaum erwarten, wirst du jetzt in dieser Zeit das Reich aufrichten? Das ist so wie Kinder. Wie lange muss man noch schlafen, bis Heiligabend ist? Wie lange noch? Einmal hat unser Sohn gesagt, als ich gesagt habe, du, das sind noch 10 Nächte, dann hat er gesagt, ich schlafe einfach durch. Sie können es kaum erwarten. Jetzt in dieser Zeit, ja, es beginnt jetzt. Jetzt ist Bauzeit, noch nicht Vollendung. Wirst du das Reich aufrichten für Israel? Merkt ihr, die Jünger waren zwar 40 Tage in der Kurzbibelschule bei Jesus, aber eines fehlt ihnen noch, der Heilige Geist. Dass sie wirklich verstehen, diesen Unterschied zu hören, aufzunehmen, aber dass es sich mir erschließt, dazu braucht es den Geist Gottes. Dass dieses Wort wirksam in mir wird. Er wird nicht nur aufrichten das Reich für Israel, sondern jetzt geht's weltweit. Das sagt ihnen ja ihr Herr. Geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Wann geht's los? Jetzt geht's los. Aber die Vollendung, die steht noch aus. Deshalb das Zweite, er macht los. Er macht los von diesen an das irdische gebundene Erwartungen, das Reich für Israel. So wie damals bei David und Salomo, das war die Blütezeit in dieser langen, jahrhundertelangen Geschichte Israels. Da war Israel am größten, da war es am mächtigsten. Da konnte sich der Salomo, der hat seine Macht so eingesetzt, der hat mehr als 700 Frauen geheiratet. Muss man auch wählen, gell? Mehr als 700 Frauen, aber nicht, weil er 700 Mal verliebt war, sondern jede dieser Frauen hat ein Stück Land mit in die Ehe gebracht. Der hat nur Frauen geheiratet, die was mitbrachten. So kam Sach zum Sach. Und es war die größte Ausdehnung Israels, das es jemals gehabt hat. Die ägyptischen Prinzessinnen, er hat, glaube ich, drei gehabt, was die alles mitgebracht haben. Das war eine Expansionspolitik durch Heirat. Das Reich für Israel. Gott handelt universal. Das ist sein Ziel. Sein Ziel. Zwar hat Israel eine ganz besondere Stellung und Bedeutung und wird es behalten bis in die Ewigkeit. Da sehen die Jünger schon einen Spalt Wahrheit, das Reich für Israel. Aber Israel ist das Vorabbild für das Gesamte. So wie damals, als Gott die erste Schöpfung schuf, gell, nicht die ganze Erde war ein Paradies, sondern hat einen Paradiesesgarten geschaffen und dort hinein den Menschen gesetzt und gesagt, seht ihr, hier habt ihr das Modell. Und jetzt geht hin, die Erde zu bebauen, zu bewahren. Ist euer Auftrag. So wie es im Paradies ist, die paradiesischen Zustände weltweit jetzt schaffen. War eine klasse Aufgabe für Adam und Eva. Nicht nur da Lustwandeln im Paradies, sondern echt schaffen. Und das können sie gar nicht allein. Deshalb sagt der Herr, seid fruchtbar und mehret euch. Da müsst ihr viel sein, um diese ganze Erde zu entfalten. Sie sind ja an diesem Auftrag gescheitert. So wird es sein. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er das Reich zunächst in Israel aufrichten. Dort wird er regieren. Und von Israel aus werden sich die Zustände, die gesamte Befindlichkeit dieser Erde verändern. Die Völker werden wallfahren und sich Weisung holen. Israel ist das Vorabbild, aber Gottes Ziel ist global, ist universal, ist kosmisch. Deshalb ist das die Grundbotschaft, wir kennen sie ja alle, dass wir sie auch wieder ernst nehmen. So sehr hat Gott Israel geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat Gott und Schwaben geliebt. Oder die Badener. So sehr hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos. Das ist das Ziel. Die Jünger verstehen noch nicht. Noch fehlt ihnen, dass der Heilige Geist ihnen die inneren und äußeren Augen öffnet. Noch fehlt ihnen der Schlüssel, um wirklich das Ganze zu sehen, um einzutreten in den Raum der Erkenntnis. Jesus wehrt das ja auch nicht ab. Sie erkennen schon bruchstückweise, ja, es gibt ein Reich für Israel. Ja, das wird so aufgerichtet, so wird sich das entfalten. Er wehrt das nicht ab, aber er sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Eigentlich wörtlich, das ist nicht eure Sache. Das ist nicht eure Sache. Eure Sache, das hat er klar benannt. Die Sache der Jünger Jesu ist, geht hin und predige das Evangelium. Ruft das aus, die Botschaft vom Reich. Aber dass dieses Reich und wie es kommt, das ist Gottes Sache. Jesus sagt sogar, Lukas 24, Niemand weiß das. Zeit und Stunde, wann das Reich Gottes vollendet ist, nicht einmal der Sohn, sondern allein der Vater. Ist die Demut Jesu. Ist allein des Vaters Sache, seine Entscheidung. Weder Zeit noch Stunde. Es sind hier zwei Worte im Griechischen unterschieden. Zeit, wir kennen das als Fremdwort Chronometer, Chronos. Die ablaufende Zeit, so Sekunde nach Sekunde, das summiert sich. Zu Minuten, zu Stunden, zu Tagen, zu Jahren, zu Jahrzehnten, zu Jahrhunderten. Das ist Chronos. Zählbare Zeit. Aber dass Jesus dieses Wort hier nimmt, ist ganz wichtig. Es gibt in dieser zählbaren Zeit ein Ende. Wird ein Ende geben. Das ist nicht irgendwie ein philosophischer Begriff, sondern es kommt der Augenblick in unserer gezählten Zeit, wo die letzte Posaune erklingt, wo Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist zählbar, diesen Termin. Nicht irgendwie was Vergeistigtes. Es gibt ein Ende. Allerdings ist nicht unsere Sache. Wir können den Termin nicht bestimmen. Johann Albrecht Bengel war ein sehr frommer Mann. Prägend, sehr prägend für unseren württembergischen Pietismus. Seine geistliche Lebensleistung, er hat es akribisch nachgewiesen mit der Arbeit an den urschriftlichen Texten, an den überlieferten, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Eine gewaltige Leistung. Aber an einer Stelle ist bei Bengel schwierig. Da hat er ausgerechnet. Er meinte, er hätte jetzt tiefe Erkenntnis. Er hat gesagt, ja, das stimmt schon, niemand weiß das, auch der Sohn nicht. Aber der Auferstandene, der weiß das. Und in der Offenbarung, wenn man die wirklich versteht, dann kann man den Termin finden. Und dann hat er das ausgerechnet. Der erste war, glaube ich, 1789 oder so. War aber nichts. Es hat aber so viel Wirkung gehabt, so groß war die geistliche Autorität Bengels, dass wackere Schwaben ausgewandert sind. Mehrere tausend. Und zwar wollten die ins heilige Land, weil der Herr wird wiederkommen, seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und dann sind sie losgezogen, da die Donau runter und dann über die, an der Krim über Russland, und dort sind sie hängen geblieben, waren sie echt fußlahm. Dann haben sie ein paar tapfere Männer vorausgeschickt, die sollen mal schauen, wie es in diesem Israelland steht. Und dann kamen die zurück, so wie Josua und Kaleb, und gesagt, Leute, ist furchtbar dort. Furchtbar. Ein Sumpfland. Da kann man nie richtig wohnen. Dann haben sie gesagt, na, bleibt man da. Und wenn der Herr wiederkommt, die kleine Strecke bewältigen wir dann, weil dann wird schön sein im Israelland. Bengel hat noch zweimal ausgerechnet. Und wieder war nichts. Und dann hat er nachgerechnet und dann hat er ein Jahr genommen, nämlich 1836, wo er genau gewusst hat, da lebe ich nicht mehr. War auch klug. Aber Bengel war immerhin so, Er hat in seinen Spätschriften dann geschrieben, und wenn das Jahr 1836 auch vorübergeht, dann muss ein Fehler in meiner Rechnung sein. Es ist nicht unseres, ein Datum auszurechnen, aber es ist unseres, das wirklich zu sagen, darauf zu vertrauen, darauf zu warten. Es gibt ein Datum. Es gibt ein Datum. Dass wir in dieser konkreten Erwartung leben. Es gibt ein Datum. Ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Jetzt kommt ein anderes Wort. Kairos. Gottes Heilszeit. Wann das vollendet ist. Aber das beginnt jetzt. Wie sagt der Paulus? Siehe, jetzt ist Kairos. Zeit der Gnade. Jetzt ist Tag des Heils. Das ist unseres. Dass wir das ausrufen. Leute, jetzt ist die Zeit, in der jedermann glauben lernen kann, sich dem Geist Gottes öffnen kann, Kind Gottes werden kann. Das war vorher nicht möglich. Jetzt ist es möglich. Jetzt ist Zeit der Gnade. Und das geschieht zunächst an den Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort, das hier steht, ihr werdet empfangen, ist zunächst ein Begriff aus der Rechtssprache. Nämlich, wir könnten es heute übersetzen, ihr werdet das Pflichterbteil bekommen. Das auf jeden Fall. Das Pflichterbteil, das hat Gott für dich und mich vorgesehen, seinen Heiligen Geist. Es ist auch ein Wort aus der Militärsprache. Und dann heißt es, ihr werdet zum Angriff ausziehen. Ein Doppeltes. Ihr kriegt die Ausrüstung. Und ihr werdet damit angreifen. Mission ist Angriff. Mission ist Angriff. Angriff gegen den Herrn dieser Welt. Der wehrt sich. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der zu euch kommen wird. Eigentlich wörtlich auf euch hingelangen. Es ist kein zwangsweises Geschehen, sondern ich muss nehmen, es wird nicht aufgedrängt. Sehr eindeutig richtet Jesus in dieser Kurzbibelschule seine Jünger aus. Beschäftigt euch nicht mit Themen, die nicht die euren sind. Das sind Gottes Themen. Mann. Lasst euch aber hineinziehen in euer Thema, in mein Thema. Geht hin in alle Welt, verkündige dieses Evangelium. Darum drittens, wir gehen los. Himmelfahrt ist eine Doppelbewegung. Er wurde aufgenommen vor ihren Augen in einer Wolke hinweg. Er geht zum Vater. Es ist nicht von ungefähr, dass das nach oben geschieht. Es geschieht nach oben. Aber es ist kein Raketenstart. Sondern die Wirklichkeit Gottes, die nicht gebunden ist an diesen Erdboden, der wird von der Wolke hinweggenommen. Hinein in Gottes Wirklichkeit. Diese Wolke, die damals schon Israel vorauszog am Tag. Wir könnten wahrscheinlich schon so sagen, der Himmel ist mitten unter uns. Gottes Wirklichkeit. Aber er geht zum Vater. Die Jünger schauen nach oben, die Engel sagen zu ihnen, schaut nach vorn, schaut nach vorn. Das ist die Bewegung. Geht hin, geht nach vorne. Ihr werdet meine Zeugen sein. Dazu befähigt der Geist Gottes, wenn von der Fülle des Geistes die Rede ist. Wer ist geisterfüllt? Der, der sich treiben lässt, der geht, der unterwegs ist. Der Geist ist ein Geist der Bewegung. Die Fülle des Geistes zeigt sich in dieser Bewegung hin zum anderen, hinein in diese Welt. Die Fülle des Geistes ist nicht, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein in Zungen jubiliere. Das ist auch eine Gabe, die dient zu meiner Erbauung. Schön. Die Fülle des Geistes, die besteht nicht in der Selbstbespiegelung, sondern im Hingehen. Jesus will keine Nachsitzer, sondern Nachfolger. Das, was wir hier sitzen, diese Stunden in der Kurzbibelschule, in diesem Gottesdienst, aus unserem Sitzen wird ein Gehen. Da wird ein Gehen. Hin zu den Menschen. Wir sind so immobile Leute. Wir Christen oft geworden. Noch einmal dieses Bild. Wenn Jesus heute Bürgermeisteramt käme, aufs Ordnungsamt und würde einen Personalausweis beantragen. Und dann würde der Beamte ihn fragen, Ihr Wohnsitz? Dann wird Jesus antworten, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Beamte würde überlegen und dann wird er reinschreiben, nichts sesshafter. Das war Jesus, nichts sesshafter. Ständig unterwegs zu den Menschen und mit den Menschen. Jesu Himmelfahrt. Er geht zum Vater und nimmt uns, die Seinen, hinein in die Bewegung zu den Menschen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Jerusalem, das ist ein engster Umkreis. Judäa, das sind die Frommen, das ist deine Gemeinde. Samaria, das ist deine Umgebung. Und bis an die Enden der Erde. Weltweit. Ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht eigentlich das Wort, das kennen wir auch als Fremdwort, Martyreus, Märtyrer für mich sein. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Du bist ein Zeuge Jesu Christi, du bist sehr viel mehr als ein Briefträger. Ein Briefträger. Als Student habe ich einige Jahre lang in den Semesterferien war ich Briefträger. Und da wird man, bevor man das tun darf, wird man vereidigt, das Geheimnis zu wahren. Und da waren Lehrer, der wohnt in meinem Bezirk, ich kannte den, und da kamen so immer wieder Postkarten. Leider müssen wir ihnen absagen, unsere Quartiere sind alle schon belegt. Der hat ein Urlaubsquartier gesucht. Ich habe immer mitgelitten. Und Natürlich habe ich das gelesen, wenn ich die Adresse gesehen habe. Es hat ja schon wieder nichts gekriegt. Und dann eines Tages kam eine Postkarte und da stand drauf, wir können Ihnen gerne zusagen in der Zeit von bis und machen Ihnen folgendes Angebot. Und ich hirsch, ich schell bei dem und sage, endlich haben Sie Urlaubsquartier. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat mich beim Postdirektor angezeigt. Briefträger, der gibt halt ab. Aber ich darf nicht Stellung dazu nehmen. Ein anderes Mal, das war ein wenig tragisch. Damals hat man als Briefträger noch Geld ausbezahlt. Also da war immer, montags war Highlife, weil da wurden die Lottogewinne. 3,80 Mark oder so. Und manche auch mal 12,50. Da haben dann aber ein gutes Trinkgeld bekommen. War ein lukrativer Tag. Und da komme ich zu einer Frau, da war ich neu in diesem Bezirk und sollte 15.000 Mark auszahlen. Hatte ich dabei. Das war kein ungefährlicher Job. Und dann sage ich, ich gratuliere Ihnen zu 15.000 Mark. Und da fängt die an zu weinen. Jetzt war das die Lebensversicherung von ihrem verstorbenen Mann. Ein Briefträger soll nie Stellung nehmen. Wir sind viel mehr als Briefträger. Wir sind Zeugen. Lebenszeugen für Jesus. Angezündet durch seinen Geist. Ich war einige Jahre lang zuständig für die ersten Märtyrer im Bengelhaus, die ersten Zeugen, wenn sie gepredigt haben, die erste Predigt, die sie gehalten haben, zu beurteilen und Vorschläge zu machen, wie es besser geht. Waren schöne Erlebnisse, aber auch schwierige. Da war ein Student, der theologisch war, der gut drauf und wir gingen zum Gottesdienst. Ich habe ihm nochmal den Ablauf gesagt und dann sangen wir das Gemeindelied und der kam rein. Da hat er sich zitternd umgeschaut und hat gesagt, wir beten jetzt das Vaterunser. Ich gedacht, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, beten wir das Vaterunser. Die Gemeinde hat auch mitgemacht. Und dann hat er noch mal ein Lied angesagt, haben wir auch gesungen. Und dann ist ihm eingefallen, da kommt auch was mit der Predigt. Schrauf die Kanzel. Dann hat er uns alle angeschaut und dann hat er gesagt, die Mutter legt ihrem Kind Verwehrungen auf. Guter Satz, ja? Erzieherisch wahrscheinlich sehr wertvoll. Wir haben alle gewartet, was kommt jetzt? Hat er uns angeschaut, sehr ernst. Die Mutter legt ihrem Kind Verwehrungen auf. Amen. Und dann ging er runter von der Kanzel und ist geflüchtet in die Sakristei. Ich habe dann notdürftig den Gottesdienst zu Ende gebracht. Und dann standen wir in der Sakristei. Er war ganz am Boden zerstört. Und dann war es schön, dann kam ein alter Kirchengemeinderat rein und dann hat er ihn angeschaut und jetzt hat er auf echt Schwäbisch gesagt, muss ich Schwäbisch sagen, ich übersetze dann, das lohnt ja nicht sonntagshäs. Auf Deutsch, das lohnt sich nicht, den Sonntagsanzug anzuziehen für so einen Gottesdienst. Und dann hat er ihn aber nochmal angeschaut und hat gesagt, Sie kommen wieder und auch Gott. Und so war es dann auch. Das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Wir haben immer nach dem Predigt ein Predigt-Nachgespräch gehabt. Da wurde die Märtyrer, der Zeugnisgeber, benotet und gesagt, was so war. Und dann war immer eine der ersten Fragen, was erwarten Sie, also an die Gemeinde, was erwarten Sie von einer Predigt? Das muss ich wieder schwäbisch sagen. Er hat gesagt, einer, dass ein frisch Spechele zum Feier dazukommt. Wisst ihr, was das ist? Dass ein neues Holzscheit aufs Feuer gelegt wird, das weiterbrennt. Und dann war eine der Fragen bei einem Predigtnachgespräch: Was ist für Sie ein guter Pfarrer? Und dann hat wieder einer geantwortet und hat gesagt: Wenn er brennt, wenn er brennt, angezündet ist, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Lasst uns diese Tage und Stunden darum bitten, wie heißt es in diesem Lied, zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, dass wir brennend bleiben, brennend werden. Amen. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Herr Jesus, so hat es der Lukas aufgeschrieben. Das, was du damals gesagt hast und was gilt bis heute, was uns erreicht. Es wird ein Ende dieser bösen Welt geben. Und es wird einen Anfang der Herrlichkeit, eine Vollendung der Herrlichkeit geben. Das wirst du schaffen. Den neuen Himmel und die neue Erde. Herr, wir wollen uns an den Jüngern da ein Vorbild nehmen, dass wir wirklich das erwarten. Das treibt uns, bis du wiederkommst. Und du sagst uns das ganz klar, ja, so wird es kommen, aber bis es kommt, geht hin, ruft es aus, sagt es den Leuten, bringt noch viele dazu. Jetzt sitzen wir in diesen Tagen hier zusammen, dass dein Geist das ummünzt in unserem Leben zum Gehen. Darum bitten wir. Du weißt, wie träge wir oft sind. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Wir bitten um deinen Geist. Amen.